Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Erneuerbar, dem Podcast über erneuerbare Energien und Elektromobilität. Mein Name ist Thorsten Sobe, ich bin der Gründer von Elbbräuer und heute werden wir besonders über das Thema Photovoltaik sprechen und freue mich ganz besonders dazu, einen wahren Experten begrüßen zu können. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Kuna, beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Photovoltaik und insbesondere Mieterstrom. Herzlich willkommen, Simon Krasowski.
Vielen Dank, Thorsten.
Ja, schön, dass wir uns hier im Betahaus in Hamburg treffen können, auch wenn der Weg für uns beide nicht so besonders weit war. Und wie es sich an der Bar gehört, erstmal Prost.
Cheers.
Und dann legen wir auch gleich los und beginnen mit einer sehr erfreulichen Meldung.
Zahlen und Fakten.
Und zwar habe ich bei Zeit.de gelesen, Solarkraftwerke in Deutschland erzeugen erstmals mehr Strom als Kohle. Und konkret geht es darum, dass letztes Jahr in Deutschland 87 Terawattstunden Strom aus Photovoltaikanlagen produziert und geliefert wurden. Das entspricht immerhin einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr. Und das klingt doch sehr positiv und sind ja auch wirklich signifikante Zuwachsraten. Jetzt die Frage an dich, sind wir jetzt endlich auf dem richtigen Weg Richtung erneuerbare Energie oder ist es immer noch nicht schnell genug? Wie schätzt du das ein?
Ja, also das ist eine sehr positive Entwicklung, denn jede Kilowattstunde Solarstrom, die wir erzeugen, ersetzt im Gesamtsystem fossile Erzeugung und damit Importbedarf. Und das ist geopolitisch mindestens genauso relevant wie die CO2-Reduktion, die wir erzielen. Wir sehen ja gerade, dass nach dem Wegfall von russischem Gas, was über die Pipelines gekommen ist, jetzt der große Teil über LNG kommt oder als LNG-Gas nach Deutschland kommt, und zwar aus den USA. Und das war 2025 über 90% US-LNG.
Okay.
Das heißt, wir haben die russische Abhängigkeit eigentlich mit einer US-Abhängigkeit ersetzt. Und genau hier ist Photovoltaik strategisch, hat im Jahr 2025 rund 87 Terawattstunden oder ungefähr 18% des Stroms erzeugt bei uns und ist somit in den öffentlichen Nettostromerzeugungen auf Platz 2 nach Windkraft vorgerückt und entlastet damit systematisch die fossile Einsatzplanung.
Also könnte man wirklich von einer wahren Freiheitsenergie sprechen. Aber nochmal zurück zur Frage, ist denn das jetzt ausreichend oder sind wir immer noch zu langsam?
Der Ausbau könnte noch schneller werden, beziehungsweise er muss noch schneller werden, wenn wir die Ziele erreichen wollen, die wir uns gesteckt haben über das EEG. Momentan sind wir bei ungefähr 118 Gigawatt Peak in Deutschland, was PV-Leistung angeht. Wir wollen im Jahr 2030 bei 215 sein und dann dafür müsste der Ausbau bei ungefähr 20 Gigawatt pro Jahr liegen. Momentan sind wir, glaube ich, bei 17. Das heißt, wir können uns freuen, dass es immer mehr PV-Strom wird, aber es müsste noch mehr werden, damit wir die hochgesteckten Ziele auch erreichen.
Ja, ich denke auch, das ist ein wirklich gutes Zeichen. Und in dem Artikel wird ja auch erwähnt, dass die Photovoltaikenergie zusammen mit der Windenergie in Deutschland jetzt die Doppelspitze bildet. Das ist ja wirklich auch sehr erfreulich. Du hast erwähnt, dass es allerdings noch nicht ganz reicht für die Ziele. Was sind denn das für Ziele? Sind das die Klimaziele, die man einhalten will oder muss? Oder sind das einfach die Potenziale, die sich ergeben aus der Photovoltaikenergie, die man in Deutschland oder auch in der Welt abrufen kann?
Ja, also das ist im EEG festgesetzt worden damals, dass wir im Jahre 2030 80% der Energien über Erneuerbare erzeugen wollen. Und um dieses Ziel zu erreichen, wurde es entsprechend runtergebrochen auf die einzelnen Sektoren. Und da kommt eben die PV mit 215 Gigawatt Peak mit dazu.
Ja, danke, dass du das nochmal aufschlüsselst, Simon. Aber woran hakt es denn aktuell noch? Beziehungsweise was sind denn die derzeitigen Engstellen oder gibt es überhaupt noch Engstellen?
Die neue Engstelle ist also nicht mehr, ob Solar technisch funktioniert, sondern ob wir genug Flexibilität bauen, also Speicher, Netze, steuerbare Lasten, damit wir die erneuerbaren PV und Wind nicht abregeln müssen, sondern in Sicherheit und Preisdämpfung übersetzen. Um das kurz einzuordnen, was wir in Deutschland bei PV sehen, ist Teil eines weltweiten Trends. Im Neubau spielen Erneuerbare inzwischen die absolute Hauptrolle. Wir hören in den Medien zwar immer Sätze wie Drill, Baby, Drill oder wir brauchen mehr Gaskraftwerke. Die Realität sieht jedoch anders aus und diese Zahlen haben mich wirklich auch überrascht. Beim gesamten weltweiten Zubau von Kraftwerkskapazität betrug der Anteil der erneuerbaren Energien im Jahr 2023 stolze 86%.
Wow, nur damit ich das richtig verstehe, heißt das, dass von fast allem, beziehungsweise deutlich über 80% der neu zugebauten Kapazitäten alles erneuerbare Energien sind und somit auch die Investitionen in die Richtung fließen und Kohle etc. nur noch eine kleine Rolle spielt. Das wäre wirklich sehr beeindruckend.
Genau, das heißt, wenn ich im Jahr 100 Gigawatt zubauen würde, dann wären 86 davon aus Erneuerbaren und der Rest wären fossile Energieträger. Das ist wirklich, das ist wirklich krass. Und im Jahr 2024 waren es sogar noch mehr, da waren es über 92% aus Erneuerbaren. Und das muss man einfach richtig, richtig einordnen, dass dieser weltweite Zubau kein grüner Idealismus ist, wie es manchmal in Deutschland geframed wird, sondern einer klaren Kosten- und Sicherheitslogik folgt. Denn Erneuerbare sind vielerorts eben die günstigste Kapazität und reduzieren Import- und Preisrisiken.
Ja, sehr interessant und war mir auch gar nicht so bewusst. Das heißt ja, dass die Weichen global in die richtige Richtung gestellt sind und Investitionen sich ja eigentlich nur in grüne Energien lohnen. Sonst würde das ja nicht so einen großen Anteil ausmachen, oder?
Genau. Also der Standardfall weltweit ist nicht mehr fossil und ein bisschen grün, sondern ganz klar erneuerbar.
Ja, sehr beeindruckend und wäre schön, wenn wir bei der Elektromobilität auch so weit wären. Da steigt der Anteil der Elektrofahrzeuge zwar ständig an, aber wir sind noch weit von 86% entfernt. Ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, aber da kommen wir auch hin. Aber dann kommen wir mal von der ganz globalen Lage zu einem spezifischen Thema, auf dem du dich besonders gut auskennst.
Solarenergie.
Jetzt haben wir gelernt, dass der Anteil an Photovoltaikanlagen immer mehr steigt. Aber wenn man sich mal umschaut, dann sieht man, dass viele Gebäude noch kein Photovoltaikdach haben und viele Eigentümer und Mieter keinen Photovoltaikstrom beziehen können. Jetzt bist du Experte, besonders auf dem Gebiet Mieterstrom. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was das genau bedeutet und warum das für die Energiewende bedeutend ist.
Genau, ich glaube, Mieterstrom ist einfach ein riesig, riesig großes Potenzial in Deutschland, um weiter PV auszubauen. Bisher war es ja vorwiegend im Einfamilienhausbereich oder Freiflächenanlagen, wo PV ausgebaut worden ist. Und im Mieterstrom geht es darum, dass man aus lokalen PV-Anlagen den Stromnutzenden vor Ort zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich Mieter bin in einem Mehrfamilienhaus und der Eigentümer beschließt, eine PV-Anlage aufs Dach zu montieren und dann den Strom nicht einzuspeisen, sondern allen Stromnutzenden im Haus zur Verfügung zu stellen, dann kann man das über ein sogenanntes Mieterstrommodell machen. Und das ist dann eine Vollversorgung. Das heißt, den Mietern wird über einen Dienstleister der PV-Strom und eben auch der Reststrom zur Verfügung gestellt.
Und dadurch habe ich dann günstigere Strompreise, als wenn ich das von meinem normalen Energieversorger beziehe? Oder was habe ich als Mieter konkret davon?
Genau, also gesetzlich ist es geregelt, dass ich immer mindestens 90% von der lokalen Grundversorgung zahle. Oder nee, andersrum, dass ich maximal 90% der lokalen Grundversorgung zahle. Das heißt, ich bin immer mindestens 10% günstiger, meistens aber noch viel mehr, weil die Mieter natürlich häufig nicht gegen die Grundversorgung vergleichen, sondern gegen andere lokale Anbieter. Und von daher, ja, ist es einfach eine Möglichkeit für den Mietenden, günstig, langfristig Strom einzukaufen, und für den Anlagenbetreiber ist es eine Möglichkeit, die Rendite seiner Anlage zu erhöhen, weil er eben mehr für den Strom verlangen kann, als er heute bekommt über die ganz normale EEG-Einspeisung.
Das klingt doch nach einer sehr interessanten Lösung, nicht nur fürs Klima, sondern auch fürs Portemonnaie. Aber wie kommt man denn da insgesamt voran? Ich glaube, das ist aus meinem Gefühl ist immer noch ein Nischenthema. Ich glaube, viele kennen das Thema nicht. Was gibt es denn da vielleicht noch für Hürden oder woran hakt es denn aktuell noch?
Genau, also aktuell gibt es in Deutschland ungefähr 5.500 bis 6.000 Mieterstromanlagen. Und das ist natürlich verschwindend gering im Vergleich zu der Gesamtanzahl von Photovoltaikanlagen. Das Potenzial wird gesehen für bis zu ungefähr 20 Millionen Wohnungen in Deutschland, was ungefähr 60 Gigawatt entspricht. Und 60 Gigawatt wäre ja knapp 30% des Ausbauziels bis 2030. Das heißt, Mieterstrom hat einen Riesenhebel, um zur Zielerreichung zu unterstützen oder zu helfen. Und bisher die Gründe waren, ich glaube vor allen Dingen die Komplexität der Lösung. Auch rechtlich war es nicht immer ganz einfach und ja, da haben sich die Menschen einfach nicht rangetraut. Ne? Es müssen zusätzliche Verträge geschlossen werden. Abrechnungskonzepte, es mussten Genehmigungen eingeholt werden von den Netzbetreibern etc. Und da ist man jetzt nach und nach dabei, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Ein großer Hebel war, glaube ich, auch die Einführung des virtuellen Summenzählers. Das heißt, wenn ich mir das Messkonzept anschaue, wie sowas sauber abgerechnet wird, dann war es bisher so, dass ein physischer Summenzähler installiert werden musste, der sämtliche Strommengen, die ins Haus rein oder aus dem Haus rausgehen, erfasst. Und das war eine recht kostspielige Angelegenheit, da hier ein Wandlerzähler verbaut werden musste mit einem Wandlerschrank, was Pi mal Daumen 10.000 Euro kostet für ein Haus und das die Wirtschaftlichkeit kaputt gemacht hat von diesen Mieterstromanlagen. Und durch die Einführung des virtuellen Summenzählers braucht man diesen Wandler nicht mehr, sondern die virtuelle Summenzählung passiert eben virtuell dadurch, dass sämtliche Zähler durch intelligente Messsysteme ausgeführt werden. Und das bringt da wesentliche Vereinfachungen in der Umsetzung mit sich.
Okay, und wie würde ich das jetzt konkret angehen? Angenommen, ich wäre ein Mieter oder vielleicht auch ein Vermieter. In welcher Phase von Neubauten oder auch bei bestehenden Immobilien, wie gehe ich denn da vor und kann man das auch als Mieter vielleicht vorantreiben, der selber nicht entscheiden kann, was aufs Dach kommt, aber kann man das irgendwie vorantreiben, kann man dem Vermieter vielleicht darlegen, dass es sich finanziell lohnt für beide Seiten. Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben in konkrete Projekte, wie das vor sich geht, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und vielleicht so als Tipp auch, wie was man jetzt als nächstes machen sollte, wenn man sich für das Thema interessiert.
Genau, also der erste Schritt wäre eine Anfrage über den Eigentümer. Also auch Mieter können sich bei uns melden und sagen, wir leben in einem Objekt, ob wir nicht mal Kontakt aufnehmen können mit dem Gebäudeeigentümer. Um die Installation einer PV-Anlage zu prüfen. Und dann guckt man sich das Projekt gemeinsam an, schaut, ob eine Installation möglich ist, ob das Thema Mieterstrom umsetzbar wäre, macht eine gemeinsame Kalkulation, schaut sich die Wirtschaftlichkeit an. Und wenn man dann die Genehmigung eingeholt hat vom Netzbetreiber, kann man dann eigentlich schon an die Umsetzung gehen.
Ja.
Also hört sich relativ einfach an. Ich glaube, das die kürzeste Projekt, was wir mal hatten, war eine Durchlaufzeit von 6 bis 8 Wochen. Aber das war wirklich sehr, sehr schnell. Normalerweise, gerade wenn man auch den Neubau noch dazu zieht, ziehen sich so Projekte schon 6 bis 24 Monate. Also es kann auch sehr, sehr lange dauern, bis ein Mietersprungprojekt dann umgesetzt ist.
Das heißt, lieber rechtzeitig anfangen und sich mit dem Thema beschäftigen. Und dafür gibt es ja auch dann Firmen oder Experten wie euch, die sich gut in dem Thema auskennen, verschiedene Projekte schon gemacht haben und wissen, wie man so ein Projekt effizient und gut über die Bühne bringt.
Ja, ich glaube, es ist wie bei ganz vielen Dingen, es ist besser, frühzeitig die Experten mit einzubinden, ja. Weil diese auch unterstützen können bei der Planung, bei der Elektroauslegung im Haus etc., dass man ja Kosten vermeidet oder später keine Nacharbeiten hat, ja, wenn man das dann machen möchte. Ne? Also da geht es um Kabelwege, da geht es um Messkonzepte, um Abstimmungen.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich denke, das ganze Thema Mieterstrom spielt oder kann auch eine sehr große Rolle für die Energiewende spielen. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar habe ich gelesen, dass es auch eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, GGV abgekürzt, gibt. Ist denn das das Gleiche oder worin besteht der Unterschied?
Genau, die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist dazugekommen im Mai 2024 über das Solarpaket 1 und das ist die Möglichkeit, nur den PV-Strom an die Stromnutzenden zu veräußern. Das heißt, hier sprechen wir von einer typischen Teilversorgung. Im Mieterstrom geht es um eine Vollversorgung. Das heißt, ich versuche, die Stromnutzenden mit PV-Strom und Reststrom zu versorgen. In der GGV gibt es einige Erleichterungen. Und da behält aber der Stromnutzer weiterhin seinen Reststromvertrag mit dem klassischen Energieversorger und bezieht nur den PV-Strom aus der lokalen Quelle. Und dieses Konzept, ja, ist langsam im Kommen. Es gibt einige wenige Anlagen in Deutschland bisher nur, weil es doch eine Neuerung ist und entsprechende Anpassung in den Prozessen, in den Abläufen bei allen beteiligten Marktpartnern benötigt. Und deswegen, ja, also wir haben eine Anlage schon umgesetzt mit der GGV in Hamburg und sind weitere am Plan gerade. Aber das ist ja ein Konzept, was vor allen Dingen spannend ist im Gewerbebereich, wenn ich hohe Verbräuche habe.
Ja, schön zu hören, dass es so viele verschiedene Konzepte und Ansätze gibt. Das macht nicht unbedingt einfacher, aber ich denke, das zeigt, dass es eigentlich für jeden oder fast jeden Anwendungsfall eine Lösung gibt und dadurch werden die Ausreden, warum man nicht auf erneuerbare Energien wechseln soll, ich glaube, die werden immer, ja, werden immer mehr zu Ausreden und richtige Gründe dagegen gibt es kaum noch. Dann kommen wir mal zur nächsten Meldung, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung.
Netze und Energie.
Da habe ich bei tagesschau.de gelesen, Strom in Nachbarteien, Fragezeichen. Da geht es darum, dass man den Strom mit den Nachbarn teilen kann. Im Beispiel, man hat PV-Strom, ich habe einen PV-Strom auf einem Dach, der Nachbar hat keinen PV-Strom, aber vielleicht ein Elektroauto oder einen anderen Verbraucher. Jetzt ist das Kabel, geht dann durch den Netzbetreiber, aber ist ja eigentlich nur, weiß nicht, 20, 30 Meter weiter. Ich habe lange im Carsharing gearbeitet, deswegen finde ich diesen Sharing-Ansatz natürlich immer sehr gut. Sharing is caring war damals das Sprichwort. Geht das denn in eine ähnliche Richtung und ist das ein Konzept für die Zukunft? Oder was muss man sich darunter vorstellen? Vor allem ist das ja relevant, weil ich gesehen habe, dass jetzt ab dem Sommer diesen Jahres, wenn ich das richtig habe, dieses Gesetz in Kraft tritt. Also bisher ist es noch nicht möglich. Ich kann meinen Nachbarn keinen Strom mit dem Teilen, dem weiterleiten, aber das soll ja diesen Sommer möglich sein. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also beim Energy Sharing geht es vor allem darum, dass man das öffentliche Netz nutzt, um PV-Strom mit jemand anderem zu teilen, in Anführungszeichen. Gegliedert in zwei Stufen. Die erste Stufe tritt Mitte diesen Jahres in Kraft und da ist es mir möglich, innerhalb des Bilanzkreises den Strom zu teilen. Und in einer zweiten Stufe, die im Jahr 28 kommen wird, kann das dann auch auf angrenzende Netzgebiete ausgeweitet werden. Das heißt, dann wird der Radius, wo ich meine Überproduktion an PV-Strom teilen kann, nochmal ein bisschen größer.
Aber der Bilanzkreis ist ja auch nicht so klein, oder? Wie groß muss man sich den vorstellen jetzt in einer typischen Wohngegend, wo das wahrscheinlich am ehesten relevant wird?
Ja, genau. Das sollte abgedeckt sein, ne? Da. Ich glaube, das ist wirklich regional unterschiedlich, aber da sind schon mehrere hundert Meter, die quasi dort überbrückt werden können mit dieser Lösung. Ich glaube, ein großer Kritikpunkt an dem Energy Sharing, wie es jetzt momentan verabschiedet worden ist, dass es keine Entlastung gibt bei den Netzentgelten. Das heißt, die vollen Netzentgelte fallen eben an bei dem Thema Energy Sharing und das macht es leider immer noch relativ teuer, diesen Strom weiterzugeben. Also der Charme beim Mieterstrom oder bei der GGV ist eben, dass ich dort keine Netzentgelte zahle, weil ich innerhalb einer Kundenanlage mich bewege und schaffe es da eben, Renditen zu erwirtschaften bei so einer Anlage zwischen 4 und in den optimistischsten Fällen 18%. Das wird mit Energy Sharing schwierig. Das heißt hier, das ist ein Konzept, glaube ich, was in Betracht gezogen werden kann, wenn man wirklich sehr viel PV-Strom hat, den man einspeisen würde und dass man da nochmal guckt, wie kann ich den weitergeben an jemand, der ja lokal hohen Strombedarf hat.
Ja, okay. Das heißt, ich muss die vollen Netzentgelte zahlen, auch wenn der Nachbar ein Haus weiter wohnt. Das ist das Gleiche, wie wenn es vom nächstgelegenen Kraftwerk zu einem kommt. Und Biuristi, also ist ja je nach Region unterschiedlich. Also es gibt schwankt sehr stark, aber in welcher Bandbreite befinden sich diese Netzentgelte? Also was muss ich da mal draufrechnen?
Boah, also das ist eine Fangfrage. Es gibt ja jetzt auch variable Netzentgelte, das heißt selbst in einem Netzgebiet, je nach Modul, was man wählen kann, wenn man steuerbare Verbrauchseinrichtung hat, variieren die Netzentgelte sehr stark. Ne? Aber ich sag mal, genau, also es ist immer pro Kilowattstunde, aber ich sag mal von 2-3 Cent bis zu 9-10 Cent ungefähr.
Das macht es eigentlich schon unattraktiv, weil das Potenzial wäre wirklich riesig. Also es gäbe so viel PV-Strom, der auch nicht genutzt werden kann, weil der scheint halt immer mittags und nicht jeder kann den Strom abnehmen. Gibt ja viele Beispiele, wo man vielleicht ein Elektroauto hat und das ist tagsüber da bei dem Einnachbarn, bei mir selber nicht, weil ich tagsüber bei der Arbeit bin und da wäre genau diese Verbindung, die man zusammenbringen könnte. Aber ja, das heißt, es geht in eine Richtung, aber sehr langsam, wie ich das verstehe, und da ist nur noch sehr viel zu tun, beziehungsweise man weiß gar nicht, ob diese Netzentgelte immer dabei bleiben werden oder?
Genau. Also ich würde erstmal das Positive herausstellen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, den Strom weiterzugeben über das öffentliche Netz. Das war ja bisher sehr, sehr schwierig, regulatorisch. Müsste man dafür quasi ein Stromlieferant sein, um das zu tun. Das ist jetzt vereinfacht worden, das ist gut. Genau, und in anderen Ländern, ich glaube in Österreich ist es so, dass die von den Netzentgelten da befreit werden beziehungsweise sehr stark entlastet werden. Und es ist zu hoffen, dass in Deutschland das auch nochmal in die Gesetzgebungsprozesse mit einfließt, dass dort dieses Konzept des Energy Sharings einfach noch wirtschaftlich attraktiver wird.
Ja, ich habe da auch eine spannende Zahl gefunden. Und zwar hat die Studie der Deutschen Energieagentur geschrieben, dass mit diesem Modell oder mit dieser Energy Sharing-Möglichkeit, je nach Modell, bis zu 73% des gesamten Stromnachfrage abgedeckt werden kann. Das zeigt ja schon mal das Potenzial, was in diesem Energy Sharing steckt, wenn man das sinnvoll nutzt, dass man den Strom auch wirklich gut verteilt. Also da ist ja wirklich auch ein Riesenpotenzial da dran.
Ja, und man muss ja auch nicht immer so weit denken. Also es reicht ja schon, dass eine Fabrik eine große PV-Anlage hat auf dem Dach und das Bürogebäude ist einfach ein Nebengebäude, was einen eigenen Hausanschluss hat und selbst da habe ich keine Kundenanlage mehr, sondern da bräuchte ich quasi öffentliches Netz, um die zu versorgen und da könnte ich so ein Modell wie Energy Sharing gut nutzen. Und dann ist es aber natürlich schade, dass ich für die 10 Meter, 20 Meter Netz die vollen Entgelte drauf habe.
Ja, das könnte man die Lieferversorger unterstellen, dass sie da gar kein großes Interesse haben, aber das ist dann vielleicht mal ein anderes Thema, diese Energy Sharing voranzutreiben, aber ich glaube, der Blick in andere Länder zeigt auch, dass es möglich ist, dass andere Länder da schon weiter sind und dass wir davon lernen können, wenn man einfach spätestens merkt, dass das Potenzial groß ist und dass dann weniger Kraftwerke laufen müssen, Windräder gebraucht werden, PV-Anlagen, weil man es einfach effizienter nutzt, das ist ja auch, da haben ja auch wirklich alle was davon. Das heißt, da muss dann jetzt auch von der Regulatorik dann einiges kommen.
Politik und Förderungen.
Und ich glaube, das wird auch nochmal relevanter, weil ich in dem Zusammenhang auch von der Solarpflicht nochmal jetzt einen aktuellen Bericht gelesen habe, dass es ja fast in allen Bundesländern schon Pflichten gibt. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich glaube, es waren 4, 5 Bundesländer, wo es nicht der Fall ist. Hier in Hamburg, wo wir gerade sitzen, seit 2023 schon. Die gibt natürlich sehr unterschiedliche Regulierungen. Es ist bei Neudachsanierung, bei Dachneubau. Wie seht ihr das? Also kommt deswegen der PV-Ausbau deutlich voran, weil diese Pflicht kommt und führt das dann bei euch zu mehr Aufträgen? Oder wie nehmt ihr das wahr? Ist das in der Wirklichkeit, würde ich sagen, noch gar nicht so bewusst, dass es so viele Pflichten schon gibt in fast allen Bundesländern? Wie merkt ihr das, dass diese Pflichten kommen oder schon da sind?
Wir merken das vor allen Dingen, weil wir Anfragen kriegen von den Eigentümern oder Baufirmen, die sagen, wir müssen jetzt PV machen, was sollten wir denn mit dem Strom tun? Und die machen sich natürlich Gedanken, wie sie den Strom wirtschaftlich nutzen können. Und da ist natürlich das Thema Mieterstrom oder GGV großartig, um die Rendite zu erhöhen für die Anlagenbetreiber.
Ja.
Und ja, ich glaube, das ist eben die Schwierigkeit in Deutschland, dass jedes Bundesland eigene Gesetzgebung verabschiedet und ja, jeder so ein bisschen seine eigenen Regeln hat. Was bedeutet das für den Neubau? Was bedeutet das für Renovierung? Wie groß muss die PV-Fläche sein? Sind nur Gebäude betroffen? Was ist mit Carports? Was ist mit Garagen? Da gibt es die verrücktesten Ausgestaltungen der ganzen. Dann kommt auch der ganze Bereich öffentliche Gebäude, die quasi auch noch mit reinspielen. Und so ja, ruckelt sich das alles so im Band zueinander. Und ja, vielleicht kriegen wir da auch in der Zukunft mal eine Vergemeinschaftung, dass es ein Regelwerk gibt für alle. Dann ist es ein bisschen einfacher, glaube ich.
Ja, 16 bzw. plus Bundesregierung, 17 verschiedene Regulierung, wenn man in Hamburg 10 Kilometer nach Süden geht, geht was anderes, als wenn man 10 Kilometer nach Norden geht in Schleswig-Holstein und in Hamburg dann wieso was anderes. Aber ja, schon mal trotzdem gut zu sehen, dass das gefördert und gefordert wird. Und man sieht es ja in der ersten Meldung, die wir ganz am Anfang hatten, dass der Solarzubau auch steigt. Das wird ja damit auch zusammenhängen.
Ja, und ich glaube, wichtig ist auch festzuhalten, es gibt ja auch Ausnahmen und Härtefälle. Das heißt, wenn es technisch nicht machbar ist, wenn Denkmalschutz da im Wege steht oder es wirklich wirtschaftlich auch unzumutbar ist, eine TPV-Anlage zu machen, dann gibt es entsprechende Verfahren, um davon zurückzutreten. Aber der Regelfall sollte es eben nicht sein, sondern ich glaube, es ist einfach sinnvoll, wenn man heute ein Gebäude neu plant oder ein Gebäude renoviert, dort eben PV zu berücksichtigen.
Ja, weil es sich dann auch finanziell dann lohnt, wenn man langfristig schaut, den Strom gut verwertet, dann lohnt sich das ja auch, dass er ein bisschen jetzt einen Anschluss hat, dass man davon profitiert. Aber klar, es ist erstmal eine Belastung finanziell, eine Investition. Jedes Haus, Gebäude ist schwieriger, bei uns zu Hause ist ein bisschen auch, wird verschattet und das Dach ist jetzt entlüftet. Das heißt, das macht es natürlich schwieriger, aber gut zu sehen, dass da Ausnahmen und Einzelfälle in Betracht gibt.
Ja.
Letztes Thema, zu dem Energy Sharing. Ich hatte auch in dem Zusammenhang von der Quartierslösung mitbekommen. Ist das denn nochmal das Gleiche oder ist das wieder was anderes? Also, dass man ein Quartier dann Strom teilen kann oder was verbirgt sich dahinter?
Genau, also die Frage ist, was genau ist ein Quartier und wie räumlich zentriert oder verstreut befinden sich die Gebäude, die zu diesem Quartier gehören. Also die wirtschaftlichste Lösung, wenn ich ja ein Quartier habe, was hinter einem Hausanschluss ist und was aus einem Gebäudeblock besteht, wäre bestimmt das Thema Mieterstrom oder GGV, weil dort eben keine Netzentgelte anfallen, wenn ich das über eine Kundenanlage abbilden kann. Wenn das nicht möglich ist, weil das Quartier mehrere Hausanschlüsse hat, wenn es, wie gesagt, ne, verstreute Gebäude sind über mehrere Straßen hinweg, dann könnte das Thema Energy Sharing dort eben als Ergänzung interessant werden. Ja. Aber das Thema Quartier, es ist in der Mieterstrombranche gerade sowieso ein bisschen schwierig, weil es ein BGH und ein EuGH-Urteil gab zum Thema Kundenanlage. Wenn ich da vielleicht ganz kurz einen kleinen Exkurs machen kann. Und da gibt es jetzt verschiedene Auffassungen und rechtlich wird die deutsche Kundenanlage im Konflikt mit der europäischen Stromverordnung angesehen. Und von daher ist die Freigabe von neuen Kundenanlagen momentan etwas eingeschränkt und wird oft unter Vorbehalt gegeben, weil es einfach rechtlich momentan unsicher ist, in welche Richtung sich das ganze Thema entwickeln wird. Das heißt, es wurde sehr viel für Verunsicherung gesorgt durch dieses EuGH und durch dieses BGH-Urteil. Und jetzt ist man dabei, sich neu zu positionieren. Das heißt, die Verbände schreiben Positionspapiere, machen Empfehlungen, wie man das rechtlich lösen kann, damit das Thema Mieterstrom, GGV, also das Thema Kundenanlage und die lokale Verwendung von lokal erzeugtem Strom auch weiterhin rechtlich eine gesunde Basis hat. Ne, weil das ist Planungssicherheit, das sind viele Tausend oder viele Millionen Euros, die dort investiert werden. Und da möchten die Investoren und die Banken natürlich Rechtssicherheit haben, dass es auch weiterhin so möglich sein wird.
Aber wenn ich dir so zuhöre, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sich sehr viel um Themen wie Normen, Gesetze, Regularien dreht. Nicht, dass es bei der Elektromobilität anders wäre, aber täuscht der Eindruck oder ist es wirklich, dass das schon einen großen Anteil der Tätigkeiten in Beschlag nimmt? Wie sieht da so ein Projekt die Verteilung auf? Wie viel beschäftigt ihr euch mit wirklich technischen Fragestellungen und wie groß ist der Anteil mit Bürokratie und Auflagen?
Ja, also momentan ist es wirklich so, dass wir weniger mit der Technik zu kämpfen haben, weil die Technik bewährt ist. Das heißt, das funktioniert einfach, ne? Photovoltaik-Panel gibt es seit zig Jahren. Die funktionieren 25, 30 Jahre lang ohne Probleme. Wechselrichter ist alles bekannte Technik, die wir verbauen, die wir nutzen für Mieterstromprojekte. Deswegen, ja, es ist leider so, aber die meiste Zeit beschäftigen wir uns mit Bürokratie und mit Anforderungen, mit Gesetzen, mit Auslegung, mit Interpretation, mit Argumentation, Austausch mit den Marktpartnern. Wie können wir was machen, dass es im Einklang ist mit dem Recht etc. Also das nimmt leider einen großen Anteil momentan der Zeit in Anspruch.
Ja, da gibt es dann bestimmt auch noch einige Hebel, um den Hochlauf zu beschleunigen, indem man Bürokratie vereinfacht. Aber das passt eigentlich ganz gut zu unserem nächsten Thema.
Batteriespeicher.
In einer Meldung des Bundesverbands Solarwirtschaft e.V. habe ich gelesen, Batteriespeicherkapazität binnen 4 Jahren verfünffacht. Also wirklich eine enorme Steigerung, was dazu führt, dass wir inzwischen 2,4 Millionen Batteriespeicher in Deutschland haben, was eine Kapazität von 25 Gigawattstunden entspricht. Damit kann man ja schon wirklich was anfangen. Jetzt die Frage an dich, wie siehst du das Thema Batteriespeicher? Also einerseits wird es ja dafür genutzt, dass man den, oder vor allem dafür genutzt, dass man den Solarstrom, den man tagsüber generiert, weil die Sonne nun mal mittags am stärksten scheint, speichern kann, um dann vielleicht abends oder nachts, wenn man den Strom braucht, im Haushalt oder auch um ein Auto zu laden, Elektroauto zu laden, dann besser nutzen kann. Denkst du, das hilft der PV-Energie, dass man durch diese Energiespeicher, die jetzt immer mehr werden, immer leistungsfähiger werden, noch den Anteil wirklich der genutzten Energie steigern kann? Oder es ist einfach nur schön, dass man dann auf seine Abrechnung sieht oder auf seinen Analysen in der App vielleicht sieht, ich habe jetzt mehr Strom selber genutzt. Ich stelle mir auch vor, jetzt haben wir davor über die ganze Bürokratie gesprochen, dass das ja auch was vereinfacht, weil ich dann nicht den Strom durch das Netz leiten muss. Ich bin unabhängiger von anderen. Widerspricht dann natürlich wieder diesem Energy-Sharing-Gedanken in mancher Hinsicht, weil ich ein bisschen autarker bin und weniger mit anderen teile, weil ich es vielleicht selber nutze. Wie stehst du zu dem ganzen Thema Batteriespeicher im Kontext der Photovoltaikenergie?
Ich glaube, Batteriespeicher sind mega wichtig für erneuerbare Energien grundsätzlich, weil diese eben nicht kontinuierlich produzieren, sondern ne, Solar vorwiegend in der Mittagszeit, eben ein bisschen nach Ausrichtung und Windenergie, wenn halt der Wind bläst. Und wir möchten uns als Gesellschaft vielleicht nicht so sehr einschränken mit der Stromnutzung und deswegen sind Batterien einfach sehr, sehr wichtig, um die erneuerbaren Energien zukunftsfähig und auch gesellschaftsfähig zu machen. Und ich glaube, der große Vorteil bei Batterien ist, dass die extrem viel günstiger geworden sind in den letzten Jahren. Das heißt, die Preise sind darunter gegangen. Es wird immer mehr an Batterien gefertigt. Elektroautos kommen vielleicht auch noch dazu. Sind natürlich auch ein großer Abnehmer. Und dieses ganze Thema Batterietechnologie hat einfach einen unheimlichen Sprung gemacht und wird kontinuierlich besser, wird sicherer und wird eben auch günstiger. Und ja, wir sind jetzt bei 25 Gigawattstunden, wie du gesagt hast. Auch hier gibt es ein Ausbauziel für 2030. Das liegt bei ungefähr 100 Gigawattstunden. Und da müssen wir so weitermachen wie bisher auch oder eigentlich auch noch einen Zahn zulegen, dass noch mehr Batteriekapazitäten installiert werden können. Grundsätzlich ist Batterie natürlich toll, weil es den Eigenverbrauch steigert. Das heißt, alles, was ich an Energie selber verbrauchen kann, muss ich nicht zukaufen. Und da entsteht eben der Riesenhebel und der riesengroße Vorteil von PV. Ja. Und das gilt für das Einfamilienhaus und das gilt genauso für das Mieterstromprojekt. Das heißt, wenn ich es schaffe, meinen PV-Strom vom Tag in die Nacht zu bringen, in die Abendstunden oder in den Morgen mit einer Batterie, dann helfe ich mir, meinem Geldbeutel, aber auch eben dem Gesamtsystem.
Ja, das deckt sich auch ganz gut mit den Erfahrungen, die wir haben. Also wir simulieren und optimieren ja auch Gesamtsysteme, Batteriespeicher, Photovoltaik, Ladeinfrastruktur. Und da sehen wir auch gerade, natürlich durch jeden Batteriespeicher steigt der Eigenverbrauch, weil ich dann den Strom selber verbrauche, kann nicht einspeisen muss. Aber wir sehen auch durch die sinkenden Batteriepreise, die du angesprochen hast, und natürlich auch stärker werdende Schwankungen bei der Strompreise, dass immer mehr Potenzial ist. Das ist jetzt wirklich aus, dass sich Batteriespeicher finanziell lohnen. Natürlich muss man das nicht überdimensieren, damit es sich auch wirklich dann lohnt. Aber ich glaube, da gibt es gerade so ein Kipppunkt, wo man sagt, es kann sich wirklich lohnen, Batteriespeicher zu installieren, der dann den PV-Strom nutzt und dann selber speichert, um dann genau die Sachen, die Netzentgelte zu entgehen und was dann alles kommt, weil man das dann halt direkt selber nutzen kann oder auch, weil generell gar keine Nachfrage ist nach dem Strom, dass ich den dann zwischenspeichern kann. Das heißt, auf lokaler als auch auf großer Ebene, ich glaube, da ist ein großes Potenzial. Seht ihr das auch bei euren Mieterstromräten? Ist das kommt da die Nachfrage nach Batteriespeichern, um dann den Strompreis für die Mieter zu senken? Ist das da auch schon relevant?
Ja, beide Elemente spielen eine große Rolle. Einmal das Thema lokale Speicher, die wir verbauen, um den Eigenverbrauch zu erhöhen, aber eben auch das Thema Integration von Ladeinfrastruktur. Das heißt, wird immer mehr angefragt, auch bei Mieterstromprojekten, dass dort eben Ladepunkte verfügbar sein sollen. Und da ist eben die Frage, wie kann man die noch besser integrieren, dass es Teil des Gesamtkonzepts wird. Ne? Dass nicht nur Vehicle to Home habe, sondern Vehicle to Grid vielleicht. Also, ne, wie kann ich diesen Strom im Auto nutzbar machen für das Haus, aber eben auch für das Netz und damit neue Geschäftsmodelle entwickeln, damit das Ganze nochmal größer denken. Weil wenn ich so eine stationäre Batterie aufstelle, dann sind das kleine Batterien im Vergleich zu dem, was in jedem Elektroauto drin steckt. Und von daher, wenn ich es schaffe, diese Elektroautos mit anzuzapfen oder mit zu integrieren in mein Mieterstromkonzept, dass ich die vielleicht flexibel beladen, entladen kann, dann ist das ein Riesenvorteil für das Mieterstromkonzept, aber vielleicht auch für den E-Autofahrer, ne? Weil seine Batterie langsam für die Verhältnisse langsam be- und entladen wird, positiv sich auswirkt auf die Batterielebenszeit, anstatt dass die nur stillsteht. Und und monetär muss man sich dann überlegen, wie die Geschäftsmodelle sich entwickeln werden, ne? Dass das auch rückvergütet wird oder ob es denn pauschal einen günstigeren Preis gibt. Also ich glaube, das ist jetzt momentan noch am Entstehen, wie diese Modelle konkret aussehen werden.
Ja, das gefällt mir natürlich mit der Elektromobilität besonders gut. Da stellt mir ein bisschen die Frage, ob man dann wirklich so viele stationäre Batteriespeicher braucht, denn es nicht auch die Batterien, die in den Autos verbaut sind, und das werden immer mehr Millionen von Elektrofahrzeugen mit jeweils 30 bis 100 Kilowattstunden Batterien sind, ist das nicht bei dir sowieso da? Die braucht man für die Elektroautos. Die sind natürlich nicht immer zu Hause. Das heißt, man kann das Auto nicht immer dann gerade laden, wenn der PV schon da ist. Das geht dann gleich über dieses Mieterstubenmodell hinaus. Aber es gibt ja ganz viele Autos, die angeschlossen sind an Ladesäulen. Hier fast für unsere Haustür hier vom Büro ist eine Ladestation. Das ist ja so ein riesen virtuelles Netz an Strom-Batteriespeichern, die man hat. Ob man dann überhaupt diese vielen stationären Batterien braucht, wird wahrscheinlich ein Trade-off sein, dass man eine gute Mischung braucht. Deswegen weiß ich nicht, ob die 100 Gigawattstunden, die du gesagt hattest, ob das das richtige Ziel ist. Aber ich glaube, dass der Hochbau kommen muss, dass es Hochlauf kommen muss, ist klar. Aber ich glaube, da geht auch sehr viel mit Digitalisierung, dass man diese mobilen Stromspeicher nutzen kann. Wobei dann natürlich auch wieder sehr rechtliche Frage, wie ist das, wenn ich Strom vom Auto wieder einspeise? Das wird, glaube ich, auch noch sehr spannend sein. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall riesig. Und wenn man dann wie du sagst, manchmal ist der Fall, das Auto ist erst abends da und möchte den Strom aber vom PV tagsüber bekommen, dann gibt es keine Lösung außerhalb einem Batteriespeicher. Sei denn, ein Auto lädt gerade und gibt dann den Strom ans nächste Auto, wenn es abends kommt. Das ist natürlich die Frage, was die Autohersteller jetzt sagen, wenn die Batterie so beansprucht wird. Aber
ja, ich glaube, das ist momentan, befinden wir uns so am Anfang dieser Entwicklung. Und die Gesetze werden ja jetzt gerade verabschiedet, die es möglich machen, dass man aus dem Auto zum Beispiel auch wieder zurück ins Netz lädt. Ne, und wie kann ein Auto mithelfen, das Netz zu stabilisieren? Oder wie können ganz viele Elektrofahrzeuge als virtueller großer fahrender Speicher mithelfen, das Netz zu stabilisieren? Und wie kann man das am Ende greifen? Wie kann man da eine Schleife drum machen, ein Geschäftsmodell darum entwickeln? Also ich glaube, das wird sich jetzt zeigen. Ne? Also da arbeiten ganz viele Leute dran und machen sich da Gedanken. Aber das ist halt toll, dass diese Möglichkeit da ist, ne? Dass die Autos jetzt nicht mehr nur Autos sind, sondern wirklich Energiespeicher, die man beladen kann, die man entladen kann, die noch einen weiteren Zweck haben, außer Menschen von A nach B zu befördern. Ne? Und ich glaube, das Thema Eigenverbrauchsoptimierung, genau, das ist, da können die Autos mithelfen, das Thema Netzstabilisierung, die Mobilität wird dadurch noch weiter günstiger. Also es ist ein Zusammenspiel, und ich glaube auch die lokalen Speicher zusammen mit den Speichern in den Elektrofahrzeugen, auch das wird sich eher ergänzen, als dass es gegeneinander ausgespielt wird. Weil ich glaube, es lohnt sich nicht, heute von einem Speicher an einen anderen Speicher Strom zu laden groß, weil da die Verluste einfach zu hoch sind. Deswegen, wenn die Elektrofahrzeuge gerade nicht da sind, dann wäre es trotzdem gut, einen Stromspeicher zu haben.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und ich habe auch gerade erst vor einer Woche eine Liste von Fahrzeugen gesehen, die nach aktuellem Stand bidirektionales Laden fähig sind. Und die wird auch immer länger. Lange war das immer nur ein, zwei Fahrzeuge, zum Beispiel der Nissan Leaf, der war ein Pionier auf dem Gebiet. Aber ich glaube, das wäre wirklich eine Fähigkeit, die bei der Entscheidung für ein neues Fahrzeug eine Rolle spielen sollte.
Und die Wallbox.
Ja, genau, die Wallbox natürlich auch. Sehr guter Punkt. Weil nur wenn das ganze System vom Elektrofahrzeug, Wallbox, Energiesystem intelligent ausgelegt ist, dann kann ich auch von der Funktionalität profitieren. Und das passt auch ganz gut zu der nächsten Meldung.
Elektroschock.
Das PV-Magazin, ich glaube eins in der Branche sehr bekannte Medium, berichtet darüber, dass letztes Jahr erstmals negative Nettostrompreise für Endkunden aufgetreten sind. Und zwar war letztes Jahr im Dezember, gab es Preise von bis zu minus 250 Euro pro Megawattstunde, was dann 25 Cent pro Kilowattstunde entspricht. Was heißt denn das jetzt für den Endverbraucher? Kriege ich jetzt sogar bald noch Geld, wenn ich Strom nutze? Oder auch anders, von der anderen Seite betrachtet, muss ich vielleicht sogar Geld zahlen, wenn ich PV-Strom einspeisen möchte? Was bedeuten denn jetzt diese negativen Strompreise in der Praxis?
Ja, das werden wir natürlich immer mehr sehen. Umso mehr Photovoltaik wir ausbauen, dass sich die Abnahme nicht immer mit dem Angebot deckt. Und dann kommt es eben, da der Strom über eine Strombörse gehandelt wird, eben dazu, dass die Preise ja mal hochgehen und dann auch mal runtergehen und manchmal vielleicht in den negativen Bereich gehen. Das bedeutet, dass man Geld dafür bekommt, Strom abzunehmen aus dem Netz, weil einfach zu viel Strom im Netz ist und man kann vielleicht nicht genug Kraftwerke runterfahren beziehungsweise nicht genug PV-Anlagen abschalten, steuern. Und dann ist da eben zu viel Strom, der in Anführungszeichen weg muss. Und der da bekommt man dann Geld dafür. Das Beispiel, was du jetzt gebracht hast mit den 250 Euro, ich glaube, es war an einem einzigen Tag, dass er wirklich so stark gefallen ist. Und da war der Strom auch, Strompreis so niedrig, dass die Netzentgelte, Stromsteuer etc., die ja trotzdem anfallen, überkompensiert wurden. Und dann haben die Menschen, die einen dynamischen Stromtarif haben, tatsächlich Geld dafür bekommen, dass sie Strom verbraucht haben, also zu Hause.
Dann freut man sich natürlich erst recht, wenn man einen Batteriespeicher zu Hause hat oder ein Elektroauto und Wallbox, was intelligent gesteuert werden kann, weil ich genau dann von diesen Schwankungen profitieren kann.
Genau. Aber grundsätzlich ist es ein Phänomen. In 2025 hatten wir 573 Stunden mit negativen Strompreisen. Das waren 100 Stunden mehr als im Jahr davor. Das heißt, man sieht schon, mit mehr PV werden wir auch mehr negative Strompreise haben. Und Nutzer mit dynamischen Stromtarifen können davon profitieren. Wenn man einen fixen Stromtarif hat, dann eher nicht. Beziehungsweise dann kann das eher ein bisschen ins Negative umkippen, da der Strom ja über die EEG vergütet wird an die Nutzer. Und wenn die, wenn das nicht reinkommt auf der anderen Seite, dann kann es sein, dass die EEG-Umlage ein bisschen angehoben werden muss.
Und dann wagen wir mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft.
Strategische Fragen und Zukunftsthemen.
Du hast gerade die EEG-Umlage angesprochen, das ist ein gutes Stichwort. Und zwar wird die ja nach diesem Jahr auslaufen. Die ist ja über die Jahre schon immer weiter gesunken, weil die Kosten für die PV-Anlagen ja auch gesunken sind und hat sich dementsprechend angepasst. Allerdings wird das ja nach diesem Jahr vorbei sein. Was heißt denn das konkret? Weiß man schon, was danach kommt? Das wird das komplett gestrichen. Und was heißt denn das speziell jetzt für die Zuhörer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und überlegt, eine Photovoltaikanlage zu installieren, soll ich das noch auf jeden Fall dieses Jahr machen oder sollte ich erst recht auf das nächste Jahr warten? Was würdest du da empfehlen?
Genau, das sind sehr viele Fragen jetzt in deiner Frage. Fangen wir mal vorne an. Also ich glaube, EEG ist wichtig zu wissen, wenn man das genehmigt bekommen hat, für 20 Jahre ist normalerweise so die Laufzeit, dann gilt das auch für 20 Jahre. Das heißt, wenn ich heute eine PV-Anlage anschließe oder ich habe die jetzt letztes Jahr in Betrieb genommen, dann gilt diese EEG-Vergütung auch für die 20 Jahre ab Inbetriebnahme. Das ist auch dieses Jahr so. Was sich ändern wird, ist, dass zum Ende des Jahres die EU-Beihilfegenehmigung für das aktuelle EEG auslaufen. So, und das bedeutet, wir müssen ein neues EEG verabschieden. Wie genau das ausgestaltet wird, also wie genau diese Vergütung oder Subventionierung in der Zukunft geregelt wird, ist noch nicht so richtig klar. Eine Vermutung ist, dass es über sogenannte zweiseitige Differenzverträge, geregelt wird. Das heißt, es wird einen Referenzpreis geben und dann eine untere Schwelle und eine obere Schwelle, sodass man abgesichert ist nach unten mit dem Preis, aber wenn es dann über einen bestimmten Preis hinweggeht, dann würde quasi der Staat den Mehrbetrag bekommen. So, das ist also eine Idee, um sowas zu machen. Unsere Wirtschaftsministerin hat ja letztes Jahr, glaube ich, auch eine Ankündigung gemacht, dass sie das nicht mehr so sieht, diese Notwendigkeit der EEG-Vergütung. Ich glaube, ja, es ist schwierig und es ist, wir sind man kann sehr schnell diese PV-Bewegung auch wieder abwürgen, indem man das zu schnell streicht oder wegnimmt und oder Unsicherheit schafft einfach in dem Markt. Und dann erreicht man das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen, nämlich eine Verstärkung oder eine Erhöhung des PV-Ausbaus über die nächsten Jahre.
Ja, Unsicherheit ist immer Gift. Komme ich nochmal mit einem Beispiel aus der Elektromobilität. Nachdem die Förderung für Elektroautos gestrichen wurde und nicht klar wurde, ob eine kommt, in welcher Höhe, brachen die Absatzzahlen von neuen Elektroautos ein. Teilweise, weil die Förderung einfach nicht mehr da war, aber teilweise man auch gewartet hat, kommt jetzt eine neue. Das heißt, Unsicherheit ist nie gut. Aber ja, was konkret würdest du jetzt nochmal empfehlen den Zuhörern? Soll ich jetzt besonders schnell sein? Soll ich warten? Wie soll ich mich da verhalten als Interessent?
Ja, mit so Prognosen und Empfehlungen in die Zukunft ist halt immer schwierig. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wenn man die Möglichkeit es jetzt zu machen, dann sollte man es jetzt tun. Die Preise momentan für PV sind im Keller. Das heißt, das ist sehr, sehr günstig, PV und Speicher zu installieren. Von daher gibt es ja eigentlich keinen guten Grund, noch abzuwarten, dass noch etwas günstiger wird oder noch noch bessere Bedingungen herrschen werden in der Zukunft. Deswegen, hier wäre mein Plädoyer einfach, ja, jetzt machen, jetzt mit den sicheren Bedingungen abschließen, um für die Zukunft einfach Ruhe zu haben. Und hier auch eben mit der Auslegung Speicher zu integrieren, möglichst Fokus auf hohen Eigenverbrauch und Direktversorgung.
Ja, gut, dass wir noch am Anfang des Jahres sind. Da ist noch ein bisschen Zeit, um Projekte umzusetzen. Wobei, von dem, was du vorhin erzählt hast, dauert das ja schon einige Monate und sind einige Prozesse notwendig. Das heißt, man sollte jetzt möglichst schnell sein. Und ich habe auch letztens erst gelesen, dass in China, wo, soweit ich weiß, über 90% der PV-Module herkommen, die Subventionen für die Produktion gesenkt oder gestrichen werden sollen. Das heißt, ich vermute, die Preise für die PV-Module und die ganze Technik, Wechselrichter, wird jetzt auch nicht mehr weiter deutlich sinken, so wie in den letzten Jahren, wo die sich wirklich rapide gesenkt haben. Du hast gesagt, die Preise sind im Keller. Oder wie schätzt du das ein? Kann man da jetzt noch auf große Durchbrüche in der Technik oder in den Preisen warten?
Davon ist nicht auszugehen. Also der chinesische Markt hat einfach sehr, sehr viele Module produziert in den letzten Jahren. Und es gab große Überproduktion da. Und da wurde versucht, diese Überproduktion eben günstig weltweit abzusetzen. Und deswegen sind die Preise so massiv rund nach unten gegangen, auch bei uns. So, und wenn diese Überproduktion jetzt eingeschränkt wird oder die Subventionen in China gekürzt werden, dann wird es eher wieder nach oben gehen mit den PV-Preisen, auch bei uns. Von daher würde ich da jetzt nicht abwarten, sondern mehr, wenn man die Möglichkeit hat, dann jetzt eben handeln.
Das ist doch ein wirklich gutes Plädoyer zum Ende dieser Episode. Es ist Anfang des Jahres und es ist noch ein bisschen Zeit, aber jetzt ist die richtige Gelegenheit, in Photovoltaik zu investieren oder sich mit dem Thema ausführlicher zu beschäftigen. Dann sage ich, lieber Simon, vielen Dank, dass du dabei warst. Man konnte wirklich merken, wie tief du in dem Thema drinsteckst. Nicht nur im Technischen, sondern auch in den ganzen Regularien, Gesetzen, die es dazu gibt. Und wünsche dir und uns allen ein sonniges und damit auch PV-ertragreiches Jahr.
Vielen Dank, Thorsten. War sehr gerne hier.
Vielen Dank auch an alle Zuhörer, die dabei waren. Bis zur nächsten Folge an der Erneuerbar. Ciao.
Tschüss.